Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Und ich erinnere mich noch gut, ich muss vor anderthalb Jahren in Frankfurt gewesen sein. Und da haben wir eine Veranstaltung gemacht, bei der Handwerkskammer, glaube ich, war es. Und da fiel mir ein Startup auf. Also die Startups mussten so für das Handwerk pitchen. Und das Handwerk musste irgendwie verstehen, worum es geht. Und das ist bei Startups manchmal schwierig, ja, wenn sie irgendeine Software machen oder irgendeine super aufwendige App, die kein Mensch versteht. Und ein Startup ist mir in Erinnerung geblieben. Und deswegen bin ich auch heute hier nochmal nach Frankfurt gefahren. Weil es so simpel ist, dass man sich fragt, wieso bin ich verdammt nicht auf diese Idee gekommen? Ja, und ich glaube, das sind die wertvollsten Startups, wo man sich genau das fragt. Also, wow, ist das simpel. Wieso ist da keiner drauf gekommen? Ich bin heute bei Aufmaster. Und das ist ein kleines Startup aus Frankfurt, gerade richtig gut am Wachsen. Und es macht einen Schmerz, einen riesigen Schmerz im Handwerk weg. Und den werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Und es ist vor allem ein Startup, was eben nicht nur Software macht oder Apps, sondern wirklich was macht, was man auf den Tisch legen kann. Ein Gerät, was man auf die Baustelle mitnehmen kann. Da bin ich ja immer sehr fasziniert von, wenn mal einer das Thema IoT oder überhaupt Gerät in Angriff nimmt. Ja, ich spreche jetzt hier mit Jan, einer der Gründer von Aufmaster. Jan, stell dich ganz kurz vor und dann machen wir hier gleich mal unsere erste Messung zusammen und nehmen die Zuhörer mal mit, was hier auf dem Tisch liegt und was der Kern eurer Idee ist. Wer bist du?
Jawohl, das machen wir. Mein Name ist Jan Rebelein. Ich bin einer der Gründer und CEO von Aufmaster, auch hier aus der Gegend von Frankfurt. Unser Unternehmen sitzt auch hier und bin für die komplette Unternehmensentwicklung verantwortlich und die Produktentwicklung. Primär mittlerweile im Vertrieb und im Marketing, weil wir auch weltweit unterwegs sind. Das beschäftigt mich gerade stark, aber immer wieder auch auf den Baustellen und in den Kabelleggern unterwegs.
Ja, es geht um Kabel, es geht um Elektrik und wenn man so mal an Baustellen denkt, dann sieht man immer diese Kabeltrommel vor einem, ne? Diese ganz unterschiedlichen Kabel, dick, dünn, lang, kurz, was man so mit hat. Auch das liegt jetzt vor uns. Hier vor uns liegt ein Kabelstrang, zweipolig nennt man es, glaube ich. Und davor liegt ein kleines Zaubergerät, so groß wie ein Handy ungefähr. Und das ist mit zwei Klemmen an dieses Kabel angeschlossen. Was ist das Geheimnis und was die Idee dieses Startups?
Jawohl, also Grundproblem ist ganz einfach. Keiner weiß, wie lang ein Kabel ist. Und das betrifft sehr, sehr viele Unternehmen. Nicht nur den Elektriker, sondern auch den Maschinenbauer, Anlagenbauer. Da geht es auch um den Planer zum Beispiel, um den Prüfer. Keiner weiß, wie lang das Kabel ist. Und wir haben mit diesem kleinen Multitool, nenne ich es immer, eine Lösung geschaffen, mit der wir in wenigen Sekunden jede Länge von jedem Kabel bestimmen können und sogar sofort digital wegschreiben.
Genau, ich muss also nicht mehr ausrollen oder mit einem Meterstab oder was auch immer messen, sondern ich halte dieses Gerät einfach dran mit diesen Klemmen. Also man kann, wenn man das hier sieht, so einfach diese Kupferausgänge. Sieht aus, früher war es, glaube ich, sogar mal eine Vago-Klemme, hast du vorhin erzählt, jetzt ist es was Professionelles, so dass ihr jedes Kabel auch messen könnt. Und dann stecke ich das da dran und dann habe ich sozusagen die genaue Länge und weiß, was auf so einer Rolle drauf ist oder auf diesem Endstück. Was löst das für einen Schmerz? Also was ist eigentlich die Aufgabe von so einem Kabel, dass ich das messen muss?
Ja, also Problem ist ganz einfach. Ich muss irgendwann ja eine Abrechnung machen. Oder wenn ich im Kabellager bin, will ich wissen, wie viel Meter Kabel habe ich eigentlich noch von welchem Kabeltypen da. Das Ganze wird aktuell geschätzt, alles Pi mal Daumen. Oder aber es gibt Maschinen, wo man Kabel umtrommeln kann. Alles sehr aufwendig. Ich muss die Kabeltrommel aus dem Regal nehmen oder auf der Baustelle, ne, mache ich dann irgendwie ein Auge zu und schätze das Ganze und schreibe dann irgendwo auf einen Zettel, wie viel Meter Kabel ich installiert habe. Ist ein Riesenproblem, weil die Werte zum einen sehr unrealistisch sind. Zum anderen, diese Zettel, in der Hoffnung, kommen sie irgendwann mal im Büro an und jemand im Büro muss von diesen Zetteln das Ganze wieder irgendwo eintragen und daraus eine Abrechnung machen. Problem ist dann gerade bei öffentlichen Ausschreibungen, wo Baustellen aufgeplant werden, also wo vorher schon gesagt wird, hier müssen zum Beispiel 100.000 Meter Kabel verlegt werden. Die Realität ist oftmals eine andere. Das heißt, ich habe dann vielleicht 120.000 Meter Kabel verlegt, weil ich die Kabel noch hier und da vielleicht drumherum legen musste oder weil noch was umgeändert wurde in einem Raum. Ja, und dann beginnt quasi der Rechtsstreit, weil hinterher nachzuvollziehen, wo die Kabel liegen und wie viel Kabel verlegt wurde, ist dann einfach nicht mehr möglich. Und das Gerät löst genau dieses Problem.
Also ein super Schmerz, ganz, ganz einfach. Wie seid ihr auf dieses Gerät gekommen? Es ist ja wirklich sehr, sehr, es ist smart, ne? Es ist aber sehr einfach gehalten, sehr stabil auch gebaut. Daneben liegt ein Smartphone. Wie funktioniert der Ablauf? Also erklär mal diesen ganzen Prozess und wo landen diese Daten dann? am Ende dann vielleicht sogar auch über die Schnittstellen noch sprechen.
Genau, richtig. Also diese kleine Box schließt man eben dann mit zwei Klemmen an zwei Adern an. Man kann das auch austauschen gegen Messspitzen, falls man größere Querschnitte hat, also dickere Kabel hat. Man kann damit auch jeden Querschnitt, die Größe vom Kabel messen, schaltet das Gerät ein und dann kann man das Gerät mit dem Smartphone, mit dem eigenen verbinden. Wir haben dazu eine App, die gibt es im Google Play Store und im App Store, kann man dort runterladen. Und dann haben wir drei Funktionen, also einmal das Aufmaß, das heißt, alles, was ich an Kabeln messe, kann ich dokumentieren. Wir können die Inventur machen, gleiches Prinzip, aber die Daten werden anders verarbeitet oder machen ganz viele Kunden bei uns. Wir haben auch eine Testmessung und die machen wir jetzt. Wir können quasi undokumentiert mal kurz feststellen, wie lang ein Kabel ist und dann weiß ich zum Beispiel, was ich mit diesem Kabel dann in Anschluss machen kann.
Okay, ich schätze mal kurz die Länge dieses Kabels. Warte mal, lass mich mal überlegen, ist so eine Mini-Ansammlung. Ich sag jetzt einfach mal 10 Meter.
Okay, das fällt mir gleich raus. Aber du hast schon aufgegriffen, das ist immer mein Klassiker auch auf Messen. Ich frage die Leute immer, was glaubst du, wie lang der Kabelring ist? Und ich kann dir sagen, selbst an den Profis, da kommen die unterschiedlichsten Antworten. Also es ist wirklich spannend, wie dann doch die Einschätzung der Kabellänge ist. Wir machen das jetzt mal hier in der App. Es gibt hier eine Funktion, die nennt sich schnelle Messung. Die klicke ich jetzt an. Und dann sucht mein Smartphone den Aufmaster per Bluetooth. Der wird mir dann hier angezeigt, den muss ich dann auswählen. Und sobald dann das Gerät verbunden ist, muss ich dem Gerät nur noch sagen, das ist das Einzige an Voraussetzungen, die wir haben, was für ein Kabeltyp angeschlossen ist. Das wissen aber unsere Anwender, ne, aus dem Fachjargon. Dann kann man hier sehen, welche Kabel ich zuletzt gemessen habe. Ich kann mir sogar so eine Favoritenliste erstellen an Kabeltypen. Das ist dann besonders sinnvoll, wenn ich jeden Tag zum Beispiel mit den gleichen Kabeln arbeite. Oder aber, und das ist bei uns auch einzigartig, und ich behaupte, wir sind die Einzigen in der Welt, wir haben die weltgrößte Kabeldatenbank. Eine Ansammlung von ganz vielen Kabeltypen, verschiedenster Hersteller mit verschiedensten Querschnitten, wo man schon vorher quasi dann sich das passende Kabel auswählen kann und sogar, falls man Kabel nicht dabei ist, sogar selbst ein Kabel kalibrieren kann. Und ich wähle jetzt hier einfach mein passendes Kabel aus. Ich habe jetzt hier ein OZ500 von der Firma Helokabel. Und du hast schon richtig gesagt, wir haben hier zwei Adern mit einem Querschnitt von 1 Quadrat. Das kann ich dann hier auswählen, draufklicken und bekomme dann dementsprechend sofort das Ergebnis angezeigt.
Oh, ich habe mich verschätzt. 23,01 Meter. Eigentlich genau 50% falsch. Ja, sehr, sehr gut. Also es wird angezeigt und wird dann wahrscheinlich in so eine Datenbank reingelegt, wenn ich das zum Beispiel dann auch dokumentiere. Ja. Das ist ja eine ganz einfache Idee. Warum geht man als Startup auf so eine Idee? Also viele starten ja ganz groß, ne? Die wollen das ganze Handwerk retten und eine Riesennummer bauen und wir machen jeden Prozess. Warum sagt ihr genau das Gegenteil und sagt, wir machen einen Prozess und zwar einen großen Schmerz und den aber komplett richtig und weltweit fast, kann man sagen, einzigartig?
Also grundsätzlich, die Idee ist auf der Baustelle geboren. Wir sind drei Gründer. Unser dritter Mitgründer, der Claudius, dessen Vater, hat einen Elektrobetrieb. Also wir kommen tatsächlich mehr oder weniger von der Baustelle. Und long story short, es gab irgendwann mal die Idee zwischen ihm und seinem Sohn, diese ganze Zettelwirtschaft, von der ich gesprochen habe, irgendwie digital zu erfassen, weil es eben immer diese Abrechnungsprobleme gibt oder eben halt die Kollegen auf der Baustelle einfach nicht sauber dokumentieren. Musst du dir vorstellen, du kriegst teilweise das Aufmaß auf dem Bierdeckel ins Büro geliefert, ne? So, und da kam die Idee, komm, wir bauen mal irgendwie einen Prototyp und probieren das einfach mal aus. Und ich kannte damals diesen Prototyp noch nicht, also ich bin da auch mehr oder weniger reingerutscht. Und Claudius kam irgendwann auf mich zu und sagte, hier, du, ich habe eigentlich einen anderen Job und das Ding liegt in der Schublade, aber eigentlich auch irgendwie zu schade, um da nichts draus zu machen. Du hast doch eh nichts zu tun. Hast du nicht Lust, das zu machen? Und ich muss sagen, ich damals noch, wir hatten André und ich, also mein bester Kumpel und auch Businesspartner, mit dem ich das auch bei Aufmaster mache, wir hatten damals noch eine andere Firma gehabt. Wir haben Logistiksoftware entwickelt im großen Stil, waren aber eigentlich davor, da rauszugehen und was Neues einfach zu machen. Und ja, es hat sich dann einfach irgendwie getroffen, ne? Also es hat irgendwie gepasst und dann haben wir uns in Frankfurt getroffen, er hat mir das gezeigt und da war für mich eigentlich sofort klar, boah, das ist Wahnsinn, ich habe von Handwerk null Ahnung, aber ich sehe, dass man das Ding brutal gut skalieren kann und dass es wirklich ein Problem löst. Nicht nur einfach eine Software ist, sondern vor allen Dingen eine Art Werkzeug ist, was der Anwender in die Hand nehmen kann, was er versteht. Und ja, so hat sich das dann ergeben und dann haben wir natürlich Ideen gesponnen und sind losgelaufen und haben aber eigentlich von Anfang an gesagt, zu dritt werden wir das Ding niemals verkaufen können, wir brauchen einen Partner an unserer Seite. Also sind frühzeitig schon auf Partnersuche gegangen, an Unternehmen, das mit uns gemeinsam dieses Produkt aufbaut und auch vor allen Dingen international skaliert. Ja.
Jetzt sehen wir das hier vor, wie entwickelt man so ein Gerät eigentlich, wo baut man solche Prototypen und wie baut man die, wen sucht man sich das, auf vielleicht auch das Ökosystem Frankfurt?
Ja, nee, also wir haben, der Claudius ist technisch sehr affin, hat das Ganze quasi im eigenen, der eigenen Studentenbude zusammengebaut. Das war damals ganz witzig, weil es aus wie eine Handgranate und wir sind damit wirklich hausieren gegangen zu den ersten Elektrobetrieben, hatten das dann teilweise auch, ne, bei der Deutschen Bahn im Gepäck oder im Flugzeug und wurden dann rausgezogen, weil die dachten, wir hätten da sonst irgendwas. bei uns im Koffer und mussten dann erklären, dass es aber sich um ein Kabellängenmessgerät handelt. Teilweise durften wir auch dann Demos machen dort. Ja, es war super gewesen. Und mit dem Prototypen haben wir gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der das professionell für uns umsetzt. Das können wir nicht. Ne? Wir sind Softwareentwickler, Produktentwickler. Wir wissen, wie man ein Startup aufbaut, aber so eine Hardware haben wir noch nie gemacht. Und haben dann aber jemanden in Deutschland gefunden, was uns auch sehr wichtig ist. Also alles, was wir entwickeln, wird in Deutschland hergestellt. Und dieses Unternehmen hat dann gesagt, machen wir. Wir haben dann die Vorgaben quasi rausgegeben und haben dann den, so dass hier quasi auf dem Tisch siehst, den Aufmaßer gemeinsam mit diesem Unternehmen gebaut. Und ist auch heute noch unser Hersteller und Lieferant. Und damit sind wir dann quasi auf den Markt gegangen, ja.
Und das ja jetzt relativ schnell. Ich erinnere mich noch an unser Gespräch beim letzten Mal, da war das noch nicht fertig. Ne? Da war es noch so fast prototypenartig. Aber schön, dass ihr jetzt sozusagen jemanden auch hier im Land gefunden habt, der das sozusagen mit euch macht. Und jetzt, man sieht es ihm an, das Gerät ist jetzt ein Profigerät, sieht absolut professionell aus. Und man will es so direkt auf die Baustelle auch mitnehmen in dem Bereich. Wenn du so in die Startup-Ökosysteme reinguckst, wir wollen ja auch draußen haben wir viele Zuhörer, die selber vielleicht auch gründen wollen, gerade in diesem Themenspektrum Handwerk, ja, so also hands-on, wo was passiert auf der Baustelle, wo Probleme gelöst werden. Wenn du so in eure Geschichte jetzt mal reinguckst, ihr habt jetzt so die erste Zeit hinter euch, was sind so deine besten Tipps und Learnings aus dieser Zeit? Vielleicht hast du auch Fehler gemacht, die man vielleicht nach draußen mal sagt, die man nicht zweimal macht. Wie ist das so, dieses Leben in diesem Bereich von Startups?
Ja, also ich kann gleich sagen, mehr Fehler als richtig gemacht, definitiv. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, zum einen ist eine hochspannende Branche, auch ein Startup zu gründen, was generell im B2B- oder Industriebereich stattfindet, wirklich, weil man dort echt noch Probleme lösen kann. Zum anderen ist es natürlich das Handwerk generell ein hochspannender Bereich. Ja? Das heißt, auch Software zu entwickeln, die von Anwendern mit Handschuhen bedient werden können, die, muss man mal so salopp sagen, seit hunderten Jahren mit Zange und Schraubenzieher und einem Hammer arbeiten und auf einmal diese Digitalisierung erfahren, diesen Weg zu begleiten, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja? Und da etwas zu schaffen, wo dann die Augen aufgehen und das Grinsen ins Gesicht kommt und du auch gesagt bekommst, wow, auf sowas warte ich seit 50 Jahren, das ist sehr, sehr erfüllend. Deswegen unbedingt machen. In dem Bereich ist noch viel zu holen und vor allen Dingen hat es auch diese Branche definitiv nötig. Ja?
Ich glaube auch, wir klagen immer, ne, dass wir bei KI die große Rolle in Deutschland nicht spielen. Ich glaube, das sollten wir gar nicht, sondern wir sollten gucken, wie wir Technologie, die woanders herkommt, übersetzen in unsere Märkte, in Mittelstand, in Handwerk, in Industrie. Also das ist doch unser Kerngeschäft, da sind wir Deutschen gut. Ja. Und das können wir besser machen, wie man sieht an diesem Ding. Jetzt ist ja schon KI gefallen, jetzt kommt das ja noch obendrauf. Also ne, ihr habt diese genial einfache Idee, die super Umsetzung. Jetzt haben wir die digitalen Daten schon da drin und wir haben gerade gesehen bei diesem Kabel auswählen, ne, das ist noch so ein Prozess, den ich machen muss. Wie siehst du, wie wird KI, also gerade generative KI, die ja gerade so über das Handwerk drüber schwappt, jeder ist interessiert, Wie geht ihr als Startup mit diesem großen Thema KI um? Was kommt da auf uns zu und wie wird das auch euer Startup wieder verändern, das Produkt vielleicht auch?
Ja, also wir werden uns tatsächlich komplett transformieren, selbst auch mit AI. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die KI mittlerweile, ich sag mal, salonfähig geworden ist. Ne? Also vor 2-3 Jahren, als wir angefangen haben, da war schon unsere Software zu viel auf der Baustelle. Ne? Also die haben da mit Zetteln gearbeitet, auch nach wie vor. Und jetzt kamen wir dann mit einer App, was schon erstmal ein Punkt war. Und mittlerweile gehen wir auf die Baustellen oder in die Kabelleger. Und die erste Frage ist, habt ihr auch KI drin? Und wir werden sie einbauen. Wir haben sie noch nicht, weil wir haben ein eigenes Messprinzip oder ein Messverfahren entwickelt, was wir auch patentiert haben lassen, was sehr gut funktioniert. Aber natürlich haben wir mittlerweile viele Daten auch von den Kunden, also anonyme Messungen, die wir haben, die natürlich durch eine KI verwertet werden kann. Und wir sind mit der KI in der Lage, in Zukunft sehr wahrscheinlich auch Längen in wenigen Sekunden zu bestimmen oder vielleicht sogar in einer Sekunde. Da wird von unserer Seite definitiv viel kommen. Kann ich noch nicht zu viel verraten, aber es wird ein Riesenthema spielen. Aber KI wird auch definitiv in dem Arbeitsalltag oder in der Industrie Einzug halten und ganz gängig und salonfähig werden. Da bin ich mir definitiv sicher, ja.
Und da sprichst du was Interessantes an. KI lebt in Daten und hier entstehen Daten. Also jede Messung, die im Kabel zugeordnet ist, ist ja ein wertvoller Schatz. Gehen wir da in Deutschland noch zu lasch mit, um zu erkennen, dass das eigentlich der Schatz ist, den auch die KI sozusagen hat und daraus neue Dinge entwickelt, Ableitungen macht, verbessert? Wie siehst du dieses Thema? Also IoT, Daten, KI.
Ja, also zweigleisig. Zum einen haben wir ein sehr striktes Datenschutzgesetz mittlerweile. Das sieht man ja auch in der EU, ne, mit den ganzen Cookie-Bots, die überall aufpoppen. Mittlerweile sind sie ja dabei, das Ganze wieder zu reduzieren, weil man nur noch zugespammt wird von irgendwelchen Cookie-Bots, wo man irgendwas akzeptieren muss. Ja, auf der einen Seite müssen die Nutzer geschützt werden. Das machen auch wir. Ja, also wir verarbeiten die Kundendaten in dem Sinne nicht. Die werden bei uns auch gar nicht eingegeben. Das ist für uns gar nicht wichtig. Aber wir sind natürlich an den Messwerten interessiert, um die Messung besser zu machen, Mehrwerte für den Kunden zu schaffen. Und generell sollte in Deutschland oder auch die EU schauen, wie wir in Zukunft mit diesen Informationen umgehen. Ja, also generell für KI brauchst du eigentlich eine Regelung. Die ist alle aktuell noch ein bisschen schwammig. Alle beobachten das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und mal gucken, was da so alles kommt. Aber ich glaube, dass sich das verändern wird, nicht aus Deutschland heraus oder aus der EU, sondern ich glaube von den Märkten, die von außen kommen. Wir werden dazu gezwungen werden, wenn wir uns mal die Chinesen anschauen oder auch die Amerikaner, die da unglaubliche Fortschritte machen, mittlerweile Roboter haben, die rumlaufen und sich bewegen wie Menschen und wir oder auch mit Taxis rumfahren, die selbst autonom fahren. Ich habe es selbst schon erlebt in Austin tatsächlich. Ja, und wir gucken noch, dass wir innerhalb von 20 Minuten Uber-Fahrer irgendwo herbekommen. Ja, also das ist mal ein bisschen salopp gesagt, aber ich glaube, dass sich da viel bewegen wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage und auch des Drucks, was von außen kommen wird in den nächsten Jahren.
Ja, ich glaube auch. Ich habe gestern, glaube ich, eine Zahl auf LinkedIn gepostet, wie viele KI-Startups gerade in Deutschland gegründet wurden. Also da sind wir an sich auf einem guten Weg, ja. Und ich glaube, die Leute begreifen jetzt dieses Ideen bringen und das doch nach vorne pushen und machen. Wo geht's für euch hin? Also wo siehst du für euer Startup den Weg in die Zukunft? An welchen Themen arbeitet ihr? Und ich finde es interessant, dass ihr sagt, wir machen diese App jetzt gar nicht riesig groß und noch mehr rein ins Handwerk, sondern ich sage, wir bauen lieber Schnittstellen. Also ist das ein Weg und warum?
Ja. Also ich sage immer ganz klar auch zu unseren Mitarbeitern, Fokus, Fokus, Fokus. Bei uns geht's ums Kabel und nur ums Kabel. Das heißt, alles, was sich ums Kabel dreht, dokumentieren wir, messen wir, bauen Mehrwerte, die dem Kunden dienlich sind in seinem Alltag. Wir haben immer gesagt, wir wollen gar nicht die nächste Aufmaß-App sein. Es gibt tausende von Apps da draußen, die letztendlich ähnlich arbeiten oder gleich funktionieren, mittlerweile auch den KI-Bot eingebaut haben, um etwas reinzusprechen, zu dokumentieren. Das ist gut. Das ist auch die richtige Richtung, die wir da einschlagen. Allerdings haben wir gesagt, wir wollen ein Grundproblem lösen. Oder eher gesagt, wir wollen keine Lösung schaffen mit einer nächsten App. Wir wollen das Problem aus der Welt schaffen. Und das machen wir mit dem Gerät. Denn auch wenn ich eine App habe, wo ich mit KI irgendwas reinsprechen kann, kenne ich immer noch die Länge nicht. Das weiß auch die KI nicht. Ja, das heißt, ob ich jetzt auf einen Zettel schreibe oder ich der KI sage, hey, ich habe jetzt 20 Meter verlegt, kommt aufs Gleiche raus. Und die KI muss sinnvoll eingesetzt werden. Das werden wir machen in unserem Messprinzip. Aber dann hingehend unsere Software und Technologie nutzen, um das in die verschiedenen Softwareprodukte zu integrieren. Heißt, der Kunde kann selbst entscheiden, ob er das in seinem ERP-System haben möchte, ob er sich es ausdrucken möchte oder was auch immer mit anfangen will. Wir sind ein Mittel zum Zweck, um ihm den Arbeitsalltag zu erleichtern.
Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen und du hättest einen Wunsch frei an wen auch immer, an die Politik oder wir haben vorhin so ein bisschen, wie verhält sich Handwerk und Bildungsinstitutionen, ja, wie pushen die solche Zukunftsthemen? Was wäre so ein großer Wunsch, den du vielleicht hättest, den du einfach mal nach draußen posaunst, jetzt vielleicht wieder gehört und wahrgenommen, was wäre das? Was müsste sich ändern für euch als Startup, um solche innovativen Produkte auch weiter im Handwerk nach vorne zu bringen, sich weiterzuentwickeln? Was da der größte Schmerz bei euch?
Ja, das fängt für mich in der Politik an, um ehrlich zu sein. Also auch in den letzten Jahren, wir schimpfen uns immer als Innovationsland und was wir alles können und wo wir alles überall dabei sind. Ich sehe das nicht ganz so, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen ist das Gründen in Deutschland immer noch mit großen Hürden verbunden, also viel Bürokratie. Ich erinnere mich, als wir die Aufmaß der GmbH gegründet haben, im letzten Jahr haben wir ein Joint Venture gegründet, also eine Ausgründung des Produktes gemacht, muss man dazu sagen. Und wir hatten dann, ich glaube, 3,5 Monate später erst unsere Umsatzsteuernummer bekommen. Das heißt, wir waren mehr oder weniger 3 Monate handlungsunfähig und konnten nicht mal eine Rechnung schreiben. Es dauert alles viel zu lange. Und dann ist da natürlich auch der Punkt, dass Unternehmer, gerade junge Unternehmer, mit den gleichen Auflagen versehen sind, wie es große Unternehmen sind, Thema Einkommensteuer und so weiter. Ich glaube, man muss da ein bisschen Erleichterung schaffen, das Gründen einfacher machen. Es gab mehr Gründungen jetzt auch im letzten Jahr. Also es ist jetzt, muss jetzt lügen, aber prozentual doch stark angestiegen. Dennoch die Frage ist, wie lange halten sich Startups? Ja, also ein Großteil der Startups sind relativ schnell auch wieder weg, weil sie eben dann die Motivation verlieren, weil sie auch zu viel Angst vielleicht vor den bürokratischen Themen haben. Ich glaube, da muss man einen leichteren Weg gehen. Da muss die Politik auch mitziehen. Und vor allen Dingen, nochmal, wenn wir uns den Markt außerhalb von Deutschland anschauen, China, USA etc., wir fallen langsam hinten runter. Und vor allen Dingen, wann denn dann die intelligenten Startups, die tolle Produkte haben, wann dann irgendwann ab, weil sie sagen, das gehe ich nicht mehr mit in Deutschland. Ja. Und das ist gefährlich und wir dürfen uns definitiv darauf verlassen, oder definitiv nicht darauf verlassen, dass uns die Großen wie ein Bosch, Siemens und so weiter oder ein BMW und Mercedes, wie sie alle heißen, in Zukunft wirtschaftlich weitertragen. Da muss Nachwuchs kommen. weil die werden dafür sorgen, dass es Arbeitsplätze gibt. Die werden dafür sorgen, dass die Gewerbesteuern und Steuern gezahlt werden und dass der Wirtschaftskreislauf weiterhin funktioniert. Und da ist maßgeblich meiner Meinung nach die Politik auch mitverantwortlicher.
Sehr gute Punkte. Ja, für euch geht's weiter. Ich weiß sogar im Ausland, weil auch im Ausland, glaube ich, werden Kabel vermessen. Das Problem gibt's, glaube ich, weltweit. Und auch so schön, dass ein deutsches Produkt, was in Deutschland hergestellt ist, was aus Ideen aus der Nähe von Frankfurt kommt, jetzt so einen Erfolg hat. Wo geht's jetzt hin? Ich glaube, fix nach Amerika.
Genau, richtig. Ende des Monats geht's in die USA. Wir haben einen langen Leidensweg hinter uns im letzten Jahr gehabt. Also man muss sich vorstellen, wenn man so ein Produkt baut, so eine Hardware. Zum einen ist das, man muss unglaublich stark planen, ne? Produktion, wann wird welche Charge produziert, wann ist die Ware da, und so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ja, weil wir viele Bestellungen aus dem Ausland bekommen haben. Wir mussten paralleles Produkt dort lizenzieren. Also jedes so ein Elektrogerät muss eine Lizenz haben, damit du in diesem Markt verkaufen darfst. Und dann geht man natürlich als junges, naives Startup her und sagt, naja, easy going, ne? Das dauert ein, zwei Monate, dann ist gut. Ja, und dann nach 8, 9 Monaten stellt man fest, man ist immer noch nicht durch mit der Lizenzierung. Das liegt aber oft gar nicht an einem selbst, sondern einfach an der Regierung, also diesen zuständigen Behörden. Die kommen einfach nicht bei. Das dauert dann einfach ewig, ja. So, und dann hat man Vorbestellungen und kann das Produkt nicht verkaufen. Wir sind jetzt aber soweit. Es geht in den USA für uns los in diesem Jahr. Wir starten parallel auch in Kanada und dann Mitte des Jahres in einigen Ländern in Lateinamerika, Peru, Chile, Brasilien. Das sind wachsende Märkte, die, wie du sagst, alle irgendwo ein Kabel irgendwie verlegen müssen und auch dort keiner weiß, wie lang das Kabel wirklich ist. Die schätzen ganz genauso und trommeln um. Und da ist die Nachfrage im Moment sehr, sehr stark nach dem Produkt. Und deswegen wird es für mich vermehrt dann auch Richtung Westen dann gehen, ja, in diesem Jahr.
Super spannend. Also eine schöne Erfolgsgeschichte und wir schreiben das hier unten in die Shownotes rein. Wir legen vielleicht auch einen kleinen Link zu einem Video hin, dass ihr das mal sehen könnt, wie einfach das ist. Also einfach anschließen und dann habe ich die Länge. Wo findet man euch? Wo kann man euch folgen? Wo, auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs?
Ja, also grundsätzlich erstmal ganz klassisch auf Instagram und auf TikTok findet man uns. Dann natürlich über unsere Webseite auf master.com. Da kann man sich auch mal ein Video anschauen und generell, wie das Produkt funktioniert. Und da findet man auch Kontaktmöglichkeiten dann zu uns eben halt, falls man es mal ausprobieren möchte, Angebot, kaufen etc., alles da.
Einer der ersten in meinem Podcast aus dieser Szene, die auf TikTok sind. Ist es gut?
Ja, auf jeden Fall. Wir merken, da sind ganz stark unsere Anwender, also unsere Handwerker, Handwerkerinnen unterwegs, die das Produkt dort sehen. Und dann oftmals kommt dann irgendwie eine Bestellunganfrage vom Unternehmen, dann fragen natürlich auch nach, ne, woher kennen Sie uns? Und dann kommt, ah ja, hat unser Kollege empfohlen, der hat das bei, irgendwo bei TikTok gesehen gehabt. Sind wir, und ich finde es immer noch faszinierend, dass wir ein Kabellängenmessgerät, ja, eigentlich über TikTok verkaufen oder über Instagram. Also diese ganz klassischen Kanäle, wie man sie früher hatte, Großhandel, da sind wir zwar auch vertreten, das teilt sich mittlerweile, ne? Also Internet und diese ganzen sozialen Kanäle tragen schon einen großen Teil dazu bei, dass man mit einem Produkt erfolgreich werden kann.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp als Handwerk, ne? Also diese Kanäle wirklich ernst nehmen. Da ist Musik drauf und gerade das Handwerk ist dort, die jungen Leute sind dort. Und da kann ich eine ganze Menge erreichen, wenn ich eben eine gute Geschichte habe und was Gutes erzähle. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sprechen konnten. Wir legen alles unten rein, dann könnt ihr euch direkt mit ihm austauschen. Super spannendes Produkt, unbedingt mal anschauen, unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr irgendwas mit Kabeln zu tun habt. Macht's gut.
Ciao, macht's gut. Vielen Dank.
Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service Rebell in den Social Networks.